Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Das Konsummagazin Espresso. Warum hat es kein Verfalldatum auf Kosmetika? Hörerinnen und Hörer stellen die Frage am Espresso-Hörertelefon immer wieder. Die Antwort, warum das so ist, die gibt's später in der Sendung. Zuerst reden wir jetzt nur mal vom neuen Auto, das nicht bar gezahlt ist, sondern geleast wird. Mehr als die Hälfte von allen neu verkauften Autos in der Schweiz sind geleast. Espresso hat letzte Woche darüber berichtet. Dabei ist euch rausgekommen, dass wir frühzeitig aus einem Leasingvertrag will aussteigen, meistens aus finanziellen Gründen, nur zusätzlich müssen ins Portemonnaie greifen. Wenn man also Leasingrate nicht mehr zahlen kann, dann muss man der Leasingfirma in der Regel nur eine saftige Abschlussrechnung zahlen. Viel günstiger geht's, wenn man für das geleaste Auto einen Nachfolger finden kann, der den bestehenden Leasingvertrag ganz einfach 1:1 übernimmt. Auf der Internetseite leasingportal.ch, da kann man seit kurzem das geleaste Auto so anbieten. Bringt's das? Und wenn ja, für wer? Der Philipp Odermatt hat nachgefragt.
Der Geschäftsführer vom Verein Schuldensanierung Bern, der Mario Roncoroni, ist für Espresso auf die Internetseite gegangen und hat die verschiedenen Angebote genau studiert. Unter rund 1800 Autos, die hier angeboten werden, klickt der Mario Roncoroni auf ein Mittelklasse-Auto und beschreibt, was er sieht.
Mercedes-Benz C180 Kombi, der mehr als 4 Jahre alt ist und 135'000 Kilometer drauf hat. Der Mann, der das Auto loswerden will, würde mir das für 8 Monate lassen. Man müsste noch eine Leasingrate während 8 Monate zahlen von 545.55 Franken. Das ist die Rate, die er gezahlt hat, als er ein neues Auto übernommen hat vor 4 Jahren, als er jetzt 4 Jahre lang gezahlt hat. Ich soll jetzt ein Auto, das nur noch Bruchteil wert ist, zum gleichen Tarif weiterleasen.
Also sozusagen für ein Occasion-Auto die gleiche Rate zahlen, wie der Vorgänger seinerzeit für das neue Auto gezahlt hat. Aber das sei noch nicht alles, sagt der Mario Roncoroni und verweist auf die Kilometer.
Das Auto hat 135'000 Kilometer. Es hat wahrscheinlich etwa 40'000 bis 50'000 Kilometer mehr, als im Vertrag abgemacht ist. Und das kann je nachdem ein paar Tausend Franken kosten.
Und diese paar Tausend Franken kann es kosten, wenn man das Auto nach Ablauf vom Leasingvertrag wieder zurückgeben muss. Bei jedem Leasingvertrag mache ich mir nämlich im Voraus immer ab, wie viele Kilometer man pro Jahr fährt. Wer mehr Kilometer macht, muss drauf zahlen. Zum Beispiel 25 Rappen pro Kilometer. Und das kann am Schluss locker ein paar Tausend Franken ausmachen, sagt der Mario Roncoroni vom Verein Schuldensanierung Bern.
Und dann kommt noch dazu, dass das Auto ja vielleicht verborgene Schäden hat. Also ich hafte ja auch für alle Instandstellungskosten, die am Schluss noch daherkämen. Also unterm Strich kann mich nicht umgeben von diesem Auto noch einmal ein paar Tausend Franken kosten.
Fazit zu diesem Angebot. Wer das geleaste Auto übernimmt, übernimmt eine grosse Last.
Das Auto würde ja, wenn man es heute würde, der Leasinggesellschaft umgeben, ein paar Tausend Franken Nachzahlung kosten. Und der, der das Auto loswerden will, kommt darum herum, die Nachzahlung zu leisten und überwälzt mir im Prinzip die Last.
Und darum findet der Mario Roncoroni vom Verein Schuldensanierung Bern.
Ein gutes Geschäft macht der, der das Auto loswerden will. Und der es übernimmt, der würde ganz ein schlechtes Geschäft machen.
Die Anbieter von dieser Internetplattform sehen das anders. Der Geschäftsführer und Mitbegründer Adrian Gsell ist fest überzeugt, dass alle Beteiligten profitieren können.
Das Portal ist interessant für die Person, die das Fahrzeug loswerden will, weil er selber kein Geld mehr muss bringen muss, um das Fahrzeug zurückzugeben. Es rendiert sich für die Person, die das Fahrzeug übernimmt, weil sie zu günstigen Konditionen ohne Anzahlung zu einem Leasingvertrag kommt, wo man schlussendlich, wenn man das Fahrzeug veräussert, noch einen Gewinn kann realisieren. Und es rendiert sich für die Leasinggesellschaft, weil sie aufgrund von der Insolvenz von ihrem Leasingnehmer keinen Abschreiber müssen kalkulieren.
Klar gibt es der Adrian Gsell zu, wie bei jedem Occasion-Auto, egal ob man es kauft oder von einem Leasingvertrag übernimmt, gehen immer ein Risiko ein, punkto versteckten Mängel und Schäden. Zu den zusätzlichen Kilometerkosten, die man am Schluss vom Leasingvertrag allenfalls muss zahlen, meint der Adrian Gsell vom leasingportal.ch.
Die Kilometer fallen nur dann an, wenn der Leasingübernehmer das Fahrzeug am Schluss nicht kauft. Es ist aber so, dass der sich für so ein Fahrzeug interessiert, also die Zielgruppe selber, die sich eigentlich dafür interessiert, so einen Leasingvertrag zu übernehmen, spekuliert eigentlich darauf, das Fahrzeug am Schluss zu kaufen, weil es sich unter dem Buchwert befindet und der Verkehrswert vom Fahrzeug höher ist und somit kann man einen Gewinn realisieren.
Leasing, ein Geschäft für Spekulanten. Das sei eigentlich nicht die Meinung vom Leasing, sagt der Geschäftsführer vom Schweizerischen Leasingverband, der Markus Hess. Aber
in der Regel kann man ein Fahrzeug schon kaufen, wenn man an die Leasinggesellschaft antritt während dem laufenden Leasingvertrag und sagt, bitte machen Sie mir eine Offerte, ich will das übernehmen, dann wird in der Regel eine Offerte erfolgen.
Nur, ob man das Auto dann tatsächlich teurer verkaufen kann, bleibt reine Spekulation, sagt der Markus Hess vom Leasingverband.
Es kann tatsächlich sein, dass im Einzelfall ein Fahrzeug mehr wert ist auf dem Markt, als dass man es könnte dann kaufen zum kalkulierten Restwert. Aber das ist natürlich bei Hut und Haar nicht gesagt.
Und darum findet der Markus Hess, dass so eine Leasingübernahme im Internet eher problematisch und vor allem nicht so einfach ist, wie man auf den ersten Blick meint.
Das ganze Geschäft ist sicher komplizierter, als man denkt. Man muss mit der Leasinggesellschaft, mit den Banken reden. Man muss mit dem ersten Leasingnehmer einen guten Deal finden. Und man muss mit dem Garagisten auch noch ein Einvernehmen haben, um dann die Spekulation tatsächlich einlösen können.
Der Markus Hess vom Schweizerischen Leasingverband im Beitrag von Philipp Odermatt. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit Leasingübernahmen im Internet? Schreibt uns ein E-Mail, das am einfachsten über die Internetseite adras1.ch und da dann auf der rechten Seite auf Mail ins Studio klicken. Das sind Konsumnachrichten mit der Cornelia Büttler.
Wer ein energieeffizientes Auto kauft, kann nicht nur beim Tanken, sondern auch bei der Versicherung Geld sparen. Laut dem Internetvergleichsdienst Comparis bieten einen Haufen Versicherungen für so ein Auto einen sogenannten Ökotarif an. So zahle ich mir zum Beispiel bei gewissen Autoversicherungen für ein Hybridauto oder für eins, das mit Biotreibstoff fährt, bis zu 25% weniger für die Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung. Preisabschläge gebe es häufig auch für Fahrzeuge von der Energieeffizienzklasse an. Der Tipp von Martin Scherer von Comparis.
Also man sollte bei den Ökorabatt sicher nicht einfach blind zugreifen. Es gibt Fälle, wo eine Versicherung nämlich trotz Ökorabatt die teuerste ist. Und zwar bis zu 3,5 Mal so teuer wie die günstigste. Wichtig ist also, dass man mehrere Angebote vergleichen tut und vor allem, dass man auch kontrollieren tut, ob der Rabatt berücksichtigt worden ist. Stichproben haben nämlich gezeigt, dass das nicht immer der Fall ist.
Hybride Autos sind umweltfreundlich und machen praktisch keinen Lärm. Trotzdem finden die Autos nicht alle gut. Für Leute, die nicht gut oder gar nichts sind, sind die Autos gefährlich, teilt der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband mit. Weil die Hybridautos aber auch TÜV, die einen Elektroantrieb haben, praktisch lautlos sind, sind es für Sehbehinderte schwer, die Autos wahrzunehmen oder zu hören. Der Verband sei bereit, mit den Herstellern dieser Autos nach Lösungen zu suchen, die die Unfallgefahr für Sehbehinderte würde senken. Während der Fußball-Europameisterschaft kann das Herzinfarktrisiko steigen. Das haben die Münchner Forscher herausgefunden. Sie haben untersucht, warum während der Weltmeisterschaft in Deutschland 2006 markant mehr Leute einen Herzinfarkt hatten. Neben der Aufregung können auch zu wenig Schlaf, Alkohol, Fastfood und das Rauchen das Risiko eines Herzinfarkts erhöhen. Ein weiterer Faktor könnte die Hitze sein. Experten raten den Fußballfans darum, auch genug Wasser zu trinken. Kunden von verschiedenen Banken haben in den letzten Tagen einen Brief bekommen, wo darin steht, dass ihr Dauerauftrag auf ein Konto bei der Credit Suisse nicht verbucht werden konnte. Wie es bei der CS auf Anfrage von Espresso heisst, werden seit Anfang März Daueraufträge nicht mehr von Personal, sondern per Computer entgegengenommen. Fehler werden darum nicht mehr korrigiert, sondern der Auftrag geht direkt zurück an den Absender. Der CS-Sprecher Georg Sündgerath erklärt, dass betroffene Kunden die Daueraufträge einmalig überprüfen sollen und auf folgende Daten achten.
Stimmt, der Kontoauszug, den wir bekommen von der Bank, zum Beispiel mit dem Überweisungsauftrag genau überein, Name, Kontonummer, die kleinen Sachen, dort muss es gelegen sein und das kann er dann wieder korrigieren, seiner Bank mitteilen und dann sollte das automatisch korrekt überwiesen werden können.
Nachhaltige Produkte sind in der Schweiz auf dem Vormarsch und das nicht nur bei den Lebensmitteln. Auch im Bereich der Mobilität, Wohnen und der Finanzen steigt der Absatz von ökologischen Produkten. Das ist im neuen Konsumreport Schweiz vom WWF, der Zürcher Kantonalbank und der Uni Zürich nachzulesen. Laut dieser Studie ist der Verkauf von Bio-Lebensmitteln im letzten Jahr überdurchschnittlich gestiegen. Er liegt bei 4,7%. Der positive Trend wird aber auch wieder aufgehoben, weil die Schweizer insgesamt mehr konsumieren, mehr Energie verbrauchen, in grösseren Wohnungen oder Häusern wohnen, schwere Autos fahren und öfters und weiter verreisen.
Wer in einer KMU tätig ist, sich im Handelsregister zum Beispiel hat eintragen, der kennt das Problem. Firmen und KMUs bekommen nämlich recht häufig Post. Post, wo immer der gleiche Trick hinten dran steht. Es ist eine Anfrage plötzlich da für einen Eintrag in einem Online-Branchenbuch oder in einem nicht offiziellen Handelsregister. Die Briefe, die da kommen, die sehen zwar recht seriös aus, aber es ist eigentlich ein klassischer Abo-Falle. Wer unterschreibt, hat schlussendlich vor allem eins, nämlich ziemlich viel Ärger. Bei mir im Studio ist der Redakteur Crispin Zimmermann. Es scheint, dass momentan doch gerade wieder ziemlich viel von diesen Briefen unterwegs sind, von solchen Offerten.
Das kann man sagen. Einerseits machen uns Espressohörerinnen und Hörer darauf aufmerksam. Andererseits hat jetzt auch gerade wieder das Konsumentenforum von diesen Abo-Fallen gewarnt.
Wie funktioniert denn die Masche genau?
Es gibt ein paar Varianten. Aktuell flattern vor allem kleinere Betriebe Offerte aus für einen Eintrag in einem Branchenbuch im Internet, für ein Online-Branchenbuch. Und die Briefe, die sind recht professionell gemacht und sehen ganz seriös aus. Einfach nach einer einfachen Offerte, die man überkommt. Der Haken liegt aber im Kleindruck. Mit der Unterschrift schließt man nämlich gerade einen Zweijahresvertrag ab für stolze 1.899 Franken. Und das für einen Eintrag in einem Online-Branchenbuch, wo ja eigentlich gar niemand kennt und darum eben einem auch nicht viel nützt. Vor ein paar Monaten übrigens schon eine andere Masche, genau gleich aufgezogen. Dort ist man einfach vorgegaukelt worden. Man hätte sich bereits eingetragen und man müsse jetzt den Eintrag erneuern. Auch dort wieder mehrere hundert Franken an Rechnung. Zum Vergleich, ein Eintrag im grössten Branchenbuch von der Schweiz, der gelben Seite, der ist gratis. Auch dort müsste man etwas zahlen, wenn man die Adresse ändern müsste. Aber natürlich nie so viel wie jetzt bei diesen dubiosen Offerten.
Wer steckt hinter diesen dubiosen Offerten? Wer verschickt solche Briefe?
Es sind eindeutige Geschäftlimacher, die kommen von irgendwo und die haben natürlich sogenannte Briefkastenfirmen, also kein Büro oder sonst irgendetwas. Und die Firmen, die wechseln auch regelmässig ihren Namen. Also meistens verschickt als Absender irgendeine GmbH da Post. Espresso hat schon vor ein paar Jahren darüber berichtet. Und auch dort ist der Name partout immer wieder ein bisschen gewechselt worden. Und wer die Leute hinten dran sind, auch da kann man natürlich nur spekulieren. Man vermutet, dass immer etwa die gleiche Gruppe von Hinterleuten ist.
Was kann ich denn machen, wenn ich genau so einen Brief bekomme?
Ja, am besten aufmachen, natürlich lesen. Man hat schliesslich Post bekommen, aber dann so schnell wie möglich fortrühren. Wenn man nicht sicher ist, was das soll, die Offerte, dann kann man sich auch kostenlose Beratung reinholen, zum Beispiel beim Konsumentenforum. Und jetzt ist es vor allem so, dass ja bei KMU-Betrieben oder bei kleineren Betrieben ein Sekretariat die Post macht. Vielleicht schafft dort jemand, der noch nicht lange dort ist, irgendein Lehrling oder so. Und genau auf das tippen dann natürlich die Absender, dass man die Briefe noch kurz anschaut, denkt, ah, da hat irgendjemand etwas geschrieben, schnell unterschreibt und wieder zurückgeschickt und nachher dann natürlich direkt reinläuft.
Also das ist ja vermutlich auch der Sinn und Zweck, warum das so offiziell ausgesehen. Was macht man denn, wenn man aber im Stress, im Alltag schnell unterschrieben hat und der Brief einfach zurückgeschickt und dann erst merkt, ich bin auf so einen Fall reingekommen.
Meistens merkt man es dann, wenn es nicht lange geht und eine Rechnung reinflattert. Und dann raten sämtliche Konsumentenstellen, etwas völlig Unschweizerisches zu machen, nämlich einfach nicht zu zahlen. Einfach die Mahnungen, die dann kommen, auch die Androhungen von Inkassobüro, von diesen Firmen, einfach zu ignorieren. Und ja, dann sollte man sich einfach davon nicht beeindrucken lassen. Man könnte natürlich auch nachfassen und sagen, ich schreibe einen Brief zurück. Ein Retourbrief macht dort deutlich, dass ich die Rechnung nicht will zahlen, dass das übertrieben ist, irreführend. Man sollte aber nicht zu viel Energie da investieren, weil man schreibt ja nicht an irgendeiner netten Sekretärin, sondern an einer Briefkastenfirma.
Und was, wenn man das Geld schon eingezahlt hat?
Dann ist man sich auch einig auf Konsumentenorganisationsseite, dann hat man es verloren. Es ist ziemlich sicher weg, weil, wie gesagt, das sind Briefkastenfirmen, da können wir nicht einfach vorbeigehen und sagen, hallo, ich gebe mein Geld wieder zurück. Und andererseits ist es in vielen Fällen auch so, dass man effektiv dann auch etwas überkommt. Also einen Eintrag gibt es dann, es ist einfach auf einer Seite, die niemand kennt.
Jetzt müssen wir ja sagen, so Branchenverzeichnis, das ist ja nicht grundsätzlich etwas Schlimmes, etwas Schlechtes. Wie findet man denn raus, welches das die Güte und welches die Beige sind?
Da gibt's für die seriösen Anbieter einen Verband, die haben sich organisiert, einen ganz langen Namen, der heisst nämlich Schweizer Adressbuch- und Datenbankverlegerverband, kurz SADV, und auf dieser Verbands-Homepage, da kann man sich schlau machen, dort sind nämlich alle wichtigen Anbieter registriert. Aber ich denke, genauso wichtig ist es, dass man, wenn man so einen Branche-Eintrag, Offerte überkommt, dass man wirklich dann auch das Kleindrucken liest, dass man genau schaut, von wem ist der Brief, was wollen die, wieso schreiben die genau mir, habe ich da schon mal etwas abgeschlossen oder nicht? Und wenn es dann noch einen Betrag von mehreren hundert Franken gibt, die man müsste zahlen, dann müsste spätestens die Alarmglocke läuten.
Der Crispin Zimmermann ist das gewesen zur dubiosen Offerte für Einträge in Online-Branchenbücher. Ein Merkblatt und Links zum Thema, das findet ihr übrigens auf der Homepage drs1.ch und da dann in der Rubrik Espresso. Am Hörertelefon, das jeden Freitag offen ist, da sind wir schon ziemlich viel mal gefragt worden, warum Kosmetika kein Verfalldatum haben. Und ich nehme an, Alex Reichmuth, die ganze Dose und Stifte auf dem Tisch, die haben mit der Frage zu tun, die wir immer wieder gestellt bekommen. Im Gegensatz zu ganz viel Lebensmittel fehlt auf den meisten Kosmetika eine Angabe, bis zu welchem Tag das mindestens kann und gebraucht kommen.
Genau, ich habe da mal ein paar so Beispiele von Schminke mitgenommen. Also zum Beispiel hier so ein Schminktösli da hinten drauf. Da sehe ich, da steht drauf 0809, also ein konkretes Verfalldatum. Das heisst also bis im August 09 haltbar. Dann habe ich hier ein anderes. Das ist so Puder. Hinten drauf habe ich das kein Datum konkret, sondern ich habe hier so ein symbolisches Tösli, was drauf heisst 30M. Dann da so Wimpern-Dusche, Stift, da muss ich schon ganz mit der Lupe schauen, da ist auch so ein Dösli drauf, 6M heisst es da, und dann habe ich da noch Augenschatten, auch da ist kein konkretes Verfalldatum, sondern auch so ein Dösli mit 12M. Jetzt ist es so, also alle Kosmetika, die weniger lang als 30 Monate haltbar sind, die haben ein konkretes Verfalldatum drauf. Also das erste Fall mit ihrer Schminke, das wäre also so eins. Und alle die länger haltbar sind als 30 Monate, die haben eine Mindesthaltbarkeit ab Öffnen drauf. Also das 12M, das heisst dann, ab dem, wo ich es aufmache, dann ist es noch 12 Monate haltbar.
Was bedeutet die Angabe? Also?
Eben, das heisst, bedeutet, dass eben die Kosmetika, die länger als 30 Monate haltbar sind, dort muss man einfach darauf achten, wenn das man es aufgemacht hat. Ab dann ist die Monatangabe dann gültig.
Also das heisst mit anderen Worten, es macht nichts aus, wenn man es kauft, sondern es ist wichtig, wenn man es aufgemacht hat, in dem Fall.
Genau. Und das kann ja noch schwierig sein, wenn man das nicht mehr genau weiss. Also ich habe zum Beispiel auch ein Problem mit der Sonnencreme. Das ist im weiteren Sinne ja auch Kosmetik oder Toilettenartikel. Dann mache ich es im Sommer auf, brauche es einmal und im Winter lege ich es natürlich weg. Und nächstes Jahr weiss ich nicht mehr, ist das vom letzten Jahr oder vom vorletzten Jahr. Und dazu hat der Bernhard Gluetta, das ist dann nämlich der Geschäftsführer vom Schweizerischen Kosmetik- und Wäschmittelverband, der hat dazu einen Tipp, wie man das könnte lösen, das Problem.
Ja, man kann sich einen Filzstift anschaffen, einen wasserfesten und das draufschreiben, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt ein Produkt, das ich vielleicht über längere Zeit brauche. Das ist sicher die gängigste Methode, dass man sich das merken.
Dass also der Spezialist, der Antwort gibt, ist dann eigentlich schlimm, wenn man Kosmetika braucht, die schon länger abgelaufen sind?
Ja, es ist sicher nicht zu empfehlen, es ist aber auch nicht so schlimm wie jetzt bei Lebensmitteln, die man ja einnimmt und dann auch irgendwie im schlimmsten Fall kann eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Also bei der Kosmetika sind solche tragische Folgen nicht möglich, aber Kosmetika, die können natürlich auch ranzig werden, wenn sie zu lange rumliegen, oder sie können Farbe verändern, sie können auch eintrocknen. Und es ist auch möglich, dass es Reizungen gibt und Allergien. Allerdings muss man sagen, das ist auch möglich bei frischen Produkten, bei gewissen Leuten, dass solche Reaktionen möglich sind.
Heisst das Kosmetika im Kühlschrank lagern, oder gibt es eine Möglichkeit, um die länger haltbar zu machen?
Das kann man. Ich habe die Frage auch dem Geschäftsführer vom Schweizerischen Kosmetik- und Wäschmittelverband gestellt und der Bernhard Gluetta, der meint dazu das Folgende.
Ja, also man sollte sicher mal Packungen erst dann öffnen, wenn man es wirklich braucht. Und auch schauen, dass man Produkte, die mal offen sind, zügig verwendet. Und dann ist auch sehr wichtig, gerade bei Cremeprodukten, dass man das wieder sorgfältig verschließt, dass man nicht mit den Fingern reingeht, wenn es ein Tiegel ist, sondern mit irgendeiner Spachtel oder etwas reingeht, dass man die Produkte nie verdünnt oder miteinander mischt. dass man es auch kühl, trocken und dunkel lagert. Und auch natürlich besondere Vorsicht ist natürlich geboten, zum Beispiel bei Wimperntusche oder bei Eyeliner. Wenn man da mit so Pumpbewegungen hin und her macht, ist Gefahr, dass man da Luft ins Produkt reinpumpt und dass man dann da auch die Alterung beschleunigt vom Produkt.
Das also der Bernhard Gloetta vom Schweizerischen Kosmetik- und Waschmittelverband. Alex Reichmuth, nur mal die drei wichtigsten Punkte. Sagen wir jetzt mal die drei wichtigsten Punkte zum Verfalldatum von Kosmetika.
Also wenn Kosmetika weniger als 30 Monate haltbar sind, dann ist ein konkretes Verfalldatum aufgedruckt. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn sie länger als 30 Monate haltbar sind, das sind alle anderen Kosmetika, dann ist eine Haltbarkeit ab Öffnen aufgedruckt, und zwar im, als Symbol, so eine geöffnete Dose, und dann Angabe von Monaten, also so und so viele M's, wo das Produkt dann ab Öffnen haltbar ist. Und drittens kann man sagen, wenn man das Problem hat, dass man natürlich dann das vergisst, wenn man es aufgemacht hat, dann kann man das ganz einfach machen, indem man einen wasserfesten Filzstift nimmt und das Datum, wo man es aufgemacht hat, einfach draufschreibt.
Der Alex Reichmuth von der Fachredaktion Konsumgeld und Arbeit zur Haltbarkeit von Kosmetika nimmt Schiene, Schminke wieder mit und geht zum Studio. Es sieht schon ein bisschen komisch aus. Zwei Männer im Studio und jens die Töpfe mit Schminke. Übrigens, im Espresso Moro, da geht's denn um Millionen und Millionen von vergessenen Pensionskassengeldern. Die liegen irgendwo auf Schweizer Banken. Wie kann das passieren? Und wie kann man herausfinden, ob irgendjemand auch noch Geld zu gut hat, das irgendwo auf einer Schweizer Bank liegt? Das ist Thema Moro im Espresso. Dann wieder am Viertel ab 8.
Espresso. Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.